was man nicht besitzen kann, muss man zerstören.
Carmen, die Zigeunerin, wird von ihrem Ex-Geliebten Don José erstochen, weil sie nicht zu ihm zurückkehren will. Sie stirbt für ihre Freiheit. Mit diesem dunklen, grausamen und gefährlichen Werk, wie Markus Hinterhäuser diese Oper von Georges Bizet beschreibt, werden die Salzburger Festspiele am 26. Juli eröffnet.
Carmen betritt die Bühne wie eine Naturgewalt. Sie ist ein Phänomen und sie ist mehr als ein Phänomen. Carmen ist ein Prinzip.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Markus Hinterhäuser zur Präsentation des Opernprogramms der Salzburger Festspiele 2026.
Carmen muss einen hohen Preis dafür zahlen, für diesen, nennen wir es mal, Weltentwurf, den sie vertritt. Der Preis ist hoch, der Preis für ihre Freiheit ist ihr Tod. Carmen ist bestimmt das dunkelste und das gefährlichste und das grausamste Werk des kommenden Sommers.
Es ist ein Sommer, bei dem die Liebe auf dem Prüfstand steht. Inspiriert wurde Intendant Markus Hinterhäuser für das Opernprogramm 2026 vom französischen Philosophen Roland Barthes.
Manchmal gibt es ja so Bücher, vielleicht auch einzelne Sätze, vielleicht auch nur die Titel von Büchern, die man so viele Jahre mit sich trägt, manchmal auch ein ganzes Leben. Und manchmal kann nur ein Titel eines Buches ziemlich hilfreich sein in der Inspiration, im Nachdenken, wie man so einen Festspielsommer gestalten könnte. Es ist wichtig für mich gewesen, dieser Titel, die Fragmente einer Sprache der Liebe. Es ist wichtig für mich gewesen, was dort von Roland Barthes verhandelt wird, die Möglichkeiten und die Spielarten der Liebe. Und wenn wir jetzt auf die Weltlage blicken, im letzten Sommer haben wir angesichts der Weltlage uns mit den Phänomenen der Macht beschäftigt. Der Grausamkeit der Macht, der Möglichkeiten der Macht, auch der Lächerlichkeit der Macht. Für mich war dann die Frage, was kann es da für eine Fortsetzung geben? Die Weltlage hat sich ja nicht dramatisch verändert, eigentlich hat sich überhaupt nicht verändert. Die ist immer noch sehr finster und bedrohlich und instabil. Dann war für mich die Frage, was für eine Fortsetzung kann das finden? Was für eine Antwort können wir finden, die sich unterscheidet von dem, was die Macht ausmacht und was diese Phänomene ausmacht, die uns alle wirklich bedrücken? Und in diesem Nachdenken habe ich wiederum gedacht, dass eine andere Form der Herangehensweise auch gefragt sein könnte, dass es nicht nur über Systeme geht, sondern über Beziehungen. Und ein Nachdenken, das nicht nur über die Macht geht, sondern über die Verletzlichkeit des Menschen. Und das ist ein unsicherer Raum, den wir da betreten. Und in diesem unsicheren Raum kommen die Fragmente einer Sprache zu Liebe, zu jeder Berechtigung. Es ist die Liebe, die hier auf dem Prüfstand steht, wenn alle anderen Koordinaten sich aufgelöst haben. Wir beginnen die Festspiele mit einem der bekanntesten Titel der gesamten Opernliteratur, mit Carmen. Die Temperatur bei Carmen ist ziemlich hoch, die energetische Temperatur. Schon die Ouvertüre scheint ja geradezu zu explodieren vor Energie. Aber diese Energie bei Carmen, die das ganze Stück trägt, diese Energie bei Carmen ist eine trügerische, sie ist eine zerstörerische Energie, sie ist eine tödliche Energie. Das soll man wissen. Carmen betritt die Bühne wie eine Naturgewalt. Sie ist ein Phänomen und sie ist mehr als ein Phänomen. Carmen ist ein Prinzip. Ein Prinzip genauso wie Don Giovanni oder wie Lulu. Sie scheint irgendwie einer tieferen Schicht aus Mythos und antiker Tragödie zu entstammen. Die unfassbare Sinnlichkeit von Carmen, dieser unbedingte Wille nach Leben, nach Lust, diese Überschreitung jeder bürgerlichen Norm, dieser Schrei nach Selbstbestimmung und nach Freiheit, das macht Carmen gefährlich. Und Carmen muss einen hohen Preis dafür zahlen, für diesen, nennen wir es mal, Weltentwurf, den sie vertritt. Der Preis ist hoch, der Preis für ihre Freiheit ist ihr Tod. Carmen ist bestimmt das dunkelste und das gefährlichste und das grausamste Werk des kommenden Sommers. Wenn ich jetzt über den Preis der Freiheit, nämlich ihren Tod, spreche, dann kann ich auch über ihr Schicksal sprechen. Die Ermordung Carmens durch Don José ist aus Carmens Perspektive die Erfüllung ihres Schicksals. Carmen weiß um ihr Schicksal. Sie ahnt es nicht mal, sie weiß um ihr Schicksal. Die Karten haben es ihr gesagt, im Grunde genommen. Und wenn sie am Ende eigentlich niedergestreckt wird wie ein Stier in einer Corrida, dann wissen wir, dass es sich bei Carmen um eine Liebe als Tötungsmaschinerie handelt. Was man nicht besitzen kann, muss man zerstören. Das ist ein sehr tragischer und sehr wesentlicher Aspekt dieser Oper Carmen. Inszenieren wird diese Oper Gabriela Carrisso. Sie ist Teil eines außerordentlich interessanten Choreografie- und Regie-Kollektivs, das in Belgien beheimatet ist, international ist, mit dem Namen Peeping Tom. Übrigens, vielleicht hat sich der eine oder andere noch in Erinnerung, Peeping Tom hat 1997 den Young Directors Award hier bei den Salzburger Festspielen gewonnen. Aber es ist ein Debüt. Es ist ein Debüt, ein Regiedebüt von Gabriela Carrisso, die sich dieser Carmen annehmen wird, der diese tiefen Schichten bei Carmen herausdestillieren wird. Gabriela Carrisso spricht über Violence und diese Gewalt ist tatsächlich Teil dieser Oper. Ich habe vorhin von dem Schicksal gesprochen, das durch den Mord an ihr erfüllt wird, aus Carmens Perspektive. Carmen nimmt dieses Schicksal ja fast widerspruchslos an. Sie geht diesem Schicksal, diesem Tod entgegen, fast wie ein Opfertier aus einer archaisch-antiken Welt. Was ich noch hinzufügen will, Carmen ist, und das finde ich sehr schön und sehr bemerkenswert, es freut mich persönlich auch sehr, ein Rollendebüt von Asmik Grigorian als Carmen.
Im Salzburger Festspiel Sommer 2025 gab Asmik Grigorian die Lady Macbeth in der gleichnamigen Oper von Giuseppe Verdi nach der Tragödie von William Shakespeare. Regie führte Christoph Walikowski und Philipp Jordan dirigierte die Wiener Philharmoniker. Für das Dirigat der schillernden Opernproduktion Carmen hat Markus Hinterhäuser Theodor Korenzis mit seinem Orchester Utopia eingeladen. Cosi van Dutte ist die zweite Premiere im Großen Festspielhaus 2026. Es ist eine erweiterte Neuinszenierung nach der Oper, die 2020 im Sommer der Covid-Pandemie gegeben wurde. Nicht wenige Besucher hatten damals Tränen in den Augen, als Fiordilice, Dorabella und Don Alfonso ihr bekanntes Terzettino Soave sia il vento sangen.
Wir haben damals Corona-bedingt eine Modifizierung dieser Oper herstellen müssen. Wir waren dazu gezwungen. Es gab ja nicht ganz wenige Vorschriften, unter anderem, dass es keine Pause geben durfte, weil Menschenansammlungen verboten waren. Wir mussten eine andere Vorgangsweise wählen. Das heißt, wir mussten bestimmte Arien auslassen. Das war schmerzhaft, aber in letzter Konsequenz auch verschmerzbar. Nun wollen wir diese Oper als Ganzes öffnen. Eigentlich in der Inszenierung von Christoph Loy. Aber es geht eben weiter. Diese vorher ausgesparten Arien werden klarerweise wieder zu Wort, zum Gesang kommen. Wir haben damals auch Corona-bedingt etwas erleben können, was irgendwie einem Ideal eines jungen Salzburger Mozart-Ensembles, Sänger-Ensembles nahe kam. Damals konnten die Künstlerinnen und Künstler ja nicht auftreten. Sie waren, wenn ich das sehr profan ausdrücken darf, sie waren alle verfügbar. Und ich bin sehr glücklich, dass dieses Ensemble bis auf eine Ausnahme uns wieder zur Verfügung steht im kommenden Sommer. Das waren wirklich ganz ungeheuer schöne, beseelte, wissende Stimmen, die wir da erleben konnten. Im Untertitel, jetzt bin ich wieder bei der Liebe, im Untertitel heißt ja Cosi fan tutte die Schule der Liebenden. Es geht in dieser Oper um nichts weniger als die mechanischen Gesetzmäßigkeiten der Liebe. Ist Liebe, ist das Gefühl, ist das etwas Naturgegebenes oder ist es bloße Konvention? Diese beiden Paare in Cosi fan tutte, die bewegen sich auf einem wirklich sehr, sehr ernsthaften Prüfungsweg und sie erleben etwas, was ungeheuerlich ist. Sie erleben das Fremdsein des eigenen Begehrens. Jeder in dieser Oper ist sich fremd. Und am Ende auch durch diese Wundermusik von Mozart getragen, finden alle mit einem tieferen Wissen über die Welt und über das Leben, finden alle wieder zu sich selbst zurück. Und das ist eines der schönsten Momente, einer der schönsten Momente dieser Oper, dieses zu sich selbst zurückzufinden. Inszeniert wird es Christoph Loy, dirigieren wird es wie 2020 auch Joanna Malwitz. Und Joanna Malwitz hat uns ein paar Gedanken mitgegeben, die ich nicht vorenthalten möchte.
Das, glaube ich, ist auch das Besondere an dieser Oper, dass nämlich am Ende diese ganze Geschichte von der Verwechslung, von dem Verkleiden, von dem Doktor, der dann kommt, und dem Magneten, das ist alles nur äußere Form, das ist so der Katalysator. Eigentlich hat da Ponte hier dem Mozart eine Schablone gegeben, in der durch diese Form Mozart das schafft, hier ein, wie so ein Kaleidoskop der Liebe zu erzählen. Alle Formen, die die Liebe annehmen kann, alle Stadien, durch die sie durchgehen kann, in einem ganzen Menschenleben, theoretisch, werden eben durch diese Geschichte erzählbar in einer dreistündigen Oper. Dafür braucht es eben diese Figuren und diese Aktionen. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, sich zu fragen, warum erkennen die denn nun ihre Männer nicht und ist das denn logisch und so weiter. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht um diese Stadien der Liebe. Alles kommt drin vor. Das Verliebtsein, die einsame Liebe, die verzweifelte Liebe, die zweifelnde Liebe, die seelenverwandte Liebe, die leichte Liebe. Alles wird plötzlich erzählbar, es wird sagbar, es wird anschaulich, es wird anhörbar. Also wir kriegen das alles durch die Musik erzählt und eben in Form von diesen Figuren.
Ja, così fan tutte.
Neben dieser überirdisch schönen Musik zu dieser unterirdisch bösen Geschichte dürfen die konzertant aufgeführten Opern nicht außer Acht gelassen werden. Zum Beispiel die Mozart-Oper Lucio Silla.
Da wird der wunderbare Dirigent Adam Fischer zu erleben sein. Es gibt von Massenet den Werther. Es gibt die Oper Passion von Pascal Dussapin, großer, bedeutender, wichtiger französischer Komponist unserer Zeit. Er war auch in Salzburg zu Gast vor einigen Jahren. Und es gibt ein Werk, das mir besonders am Herzen liegt und das ich sehr zentral positioniert habe. Der Prinz von Homburg von Hans-Werner Henze. Das Libretto für den Prinzen von Homburg wurde nach dem Schauspiel von Heinrich von Kleist von Ingeborg Bachmann eingerichtet. Und Ingeborg Bachmann, das ist ein Hinweis auf das Schauspielprogramm, wird auch eine gewisse Rolle spielen im kommenden Sommer. Die dritte Produktion, die dritte Neuproduktion wird Ariadne auf Naxos sein von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Ariadne auf Naxos, diese Mischung, dieses, wenn ich das so sagen darf, Zwitterwesen aus Komödie und Tragödie, das ist ein außerordentlich interessantes und erhellendes Stilexperiment. Es gibt diese Oper in zwei Fassungen. Die erste, 1906 entstanden, hat eine, neben vielen anderen Besonderheiten, etwas ganz Besonderes, wenn ich das so sagen darf. Es wird der Oper die Bearbeitung eines Schauspiels von Molière vorangestellt. Molière übrigens auch ein Hinweis zum Schauspielprogramm. Ein Schauspiel, eine Komödie von Molière wird vorangestellt, eine bearbeitete Komödie von Molière. Und Hofmannsthal nutzt genau dieses Material von Molière, um einen Konflikt herauszustellen zwischen Kunstanspruch und bürgerlicher Oberflächlichkeit, zwischen dem Erhabenen und dem Trivialen, dem Alltäglichen, auch dem Pragmatismus des Alltäglichen. Diese Erstfassung war alles andere als ein Erfolg. Es kam zu einer zweiten Fassung 1912. Da wurde auf dieses Molière'sche Vorspiel verzichtet. Hofmannsthal schreibt selber ein Vorspiel. Und wenn ich bei dem Konflikt bleiben darf, einen Moment, hier geht es dann nicht mehr um den quasi gesellschaftlichen Konflikt. Es geht um eine wirklich erhellende, interessante, faszinierende Reflexion über das Künstlerische und das Ästhetische, über die Frage, wie entsteht Kunst überhaupt, über die Frage des Wesens des Theaters selbst, über Ernst und Spiel, über Form und Improvisation. Und es gibt eine zweite Ebene in dieser Oper Ariadne auf Naxos. Und da komme ich wieder auf die Fragmente einer Sprache der Liebe zurück. Und das ist die Ebene der tragisch liebenden mythologischen Figur Ariadne, dieser von Theseus verlassenen kretischen Königstochter. Ariadne, die an die einzige wahre und ewige Liebe glaubt, die verlassen ist, deren Welt zusammengebrochen ist, die unfähig ist zu einem Neuanfang, deren Intensität des Begehrens sich aus der Vergeblichkeit nähert. Das ist der eine Aspekt. Und dann gibt es den Kontrapunkt dazu, nämlich Sabinetta, der eine vollkommen andere Spur in der Liebe verfolgt, der einen vollkommen anderen Blick auf die Liebe hat. Sabinetta, die den Moment feiert, den Augenblick feiert, den Wechsel in der Liebe feiert. Sabinetta, die Erkenntnis feiert, dass Liebe etwas Endliches ist. Sabinetta, die in der Lage ist, sich unentwegt neu zu verlieben und das nicht aus Oberflächlichkeit, gar nicht aus Oberflächlichkeit, sondern auch da, aus einer Erkenntnis, dass das, wenn ich so sagen darf, das Herz beweglich bleiben muss, um nicht zu versteinern. Also es gibt in dieser Ariadne auf Naxos das Doppelleben der Liebe. Und dieses Doppelleben ist nicht ein Leben des Entweder-Oder. Es ist, wenn ich so sagen darf, eine spielerische und schwebende Balance des Sowohl-als-auch. Das ist eine der großen, wundervollen Erkenntnisse dieser hochintelligenten Oper von Strauss in Hofmannsthal. Die vierte Neuproduktion ist, wird man nicht sehr verwundert sein, eine Produktion, die mir besonders am Herzen liegt. Das ist nämlich die Aufführung der Oper François d'Assise von Olivier Messiaen.
Mit dieser Oper in der Inszenierung von Peter Sellers hat der damalige Intendant der Salzburger Festspiele Gérard Mortier im Jahre 1992 Operngeschichte geschrieben. Sie steht für eine neue Festspielzeitrechnung nach der Ära Karajan.
Ich habe diese Oper gesehen, Anfang der 90er Jahre, es ist schon lange, lange her. Und ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass diese Aufführung damals, die Inszenierung von Peter Sellers und die Musik von Olivier Messiaen und das Thema, das hat mein Leben in gewisser Weise verändert. Es hat mein Leben so verändert, dass ich es wage zu sagen, dass ich nicht hier sitzen würde, hätte ich das damals nicht gesehen. Sie wissen, dass damals dann auch das Zeitfuss-Festival entstanden ist, auch das irgendwie in der jahrelangen Auseinandersetzung, auch das irgendwie ein Ergebnis dieser Erfahrung mit Messiaens Oper und die Erfahrung mit Peter Sellers Inszenierung damals. Es sind viele, viele Jahre vergangen, Jahrzehnte vergangen. Und ich glaube, es ist der Moment gekommen, wo man sich dieses Stückes nochmal annehmen kann und annehmen muss. Das ist das einzige Werk, das Olivier Messiaen für die Oper geschrieben hat. Und es ist ein, wenn ich so sagen darf, ein gewaltiger, gewaltiger Akt des Glaubens an Gott. Messiaen macht etwas, jetzt komme ich wieder auf, verzeihen Sie mir das, aber ich komme halt immer wieder auf diese Fragmente einer Sprache der Liebe, auf diese verschiedenen Liebessprachen zu sprechen. Messiaen überführt hier die individuelle romantische Liebe in eine vollkommen andere Sphäre der Transzendenz, der Spiritualität. Messiaen entwirft in dieser Oper in 8 Bildern das Leben und die spirituelle Entwicklung von Franziskus. Und jeder Akt dieser Oper kulminiert in einem Wunder. Der Höhepunkt des ersten Aktes ist die Heilung des Aussätzigen und die Verwandlung des Menschen Franziskus zum Heiligen. Der zweite Akt zeigt die spirituelle franziskanische Gemeinschaft und findet den Höhepunkt in der berühmten Predigt an die Vögel. Die Vögel, deren Gesang dieser heilige Franziskus auf ganz wundersame Weise versteht. Und der dritte Akt ist besonders, weil in diesem dritten Akt überwindet Franziskus die Grenzen des Menschen. Er empfängt die Stigmata, er stirbt, wird auferweckt und erfährt am Ende dieser immensen spirituellen Reise, die er unternommen hat, erfährt er ein neues Leben. Messiaen interessiert sich sehr für die Spiritualität des Franziskus und für seine Fähigkeit, in allem und wirklich in allem das Werk Gottes zu erkennen, in allem, was die Schöpfung ausmacht. Und auch für seine Möglichkeit, in allem, im Tod, im Leid, im Aussätzigen, das Antlitz Gottes zu erkennen. Am Ende weitet sich ja die Liebe von Franziskus zur Schöpfung, geradezu ins All, in die Sterne, in den Himmel, in die Stille, in den Wind hinaus. Das ist ein großer Moment in dieser Oper, das Ende. Und es gibt einen anderen Aspekt in dieser Oper, der auch nicht nur interessant ist, sondern der ganz, ganz, ganz wesentlich ist. Und das sind die Vögel in dieser Oper. Der Gesang der Vögel, der für Messiaen weit mehr ist als nur ein Naturklang. Für Messiaen ist der Gesang der Vögel der direkte Vermittler, der direkte Mittler zwischen Erde und Himmel. Für Messiaen ist der Gesang der Vögel ein Resonanzraum der Wirklichkeit Gottes. Vielleicht ist es sogar das Symbol des Göttlichen überhaupt.
Die Ouvertüre spirituell mit dem Thema Miserere, Erbarmen, ist ein wunderbarer Auftakt dafür. Axel Hiller, der neue Konzertchef, stellt auch noch eine neue Reihe vor.
Ich möchte gleich beginnen mit Olivier Messiaen. es führt gar kein Weg daran vorbei, ihn nicht auch im Konzertprogramm zu berücksichtigen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das am besten unterbekommen und uns dazu entschieden, eine kleine Reihe aufzusetzen, in der wir in vier Nachtkonzerten einen kleinen Überblick geben über das Genre, das er uns, abgesehen von dieser großartigen Oper, hinterlassen hat, und versuchen da die volle Bandbreite abzudecken, was sehr schwierig wird. Wir geben dieser Reihe den Titel Vision de Mission, angelehnt an ein sehr profundes Werk für zwei Klaviere, Vision de la Main, in denen sich der von Markus Hinterhäuser erwähnte Glaube sehr stark manifestiert. Ein Stück für zwei Klaviere zu hören werden sein, Markus Hinterhäuser zusammen mit Igor Levit. Ein anderes sehr bekanntes Werk dieses Komponisten ist das Quartett vom Ende der Zeit, das er in seiner zweijährigen Kriegsgefangenschaft geschrieben hat für eine ganz ungewöhnliche Besetzung, Violine, Violoncello, Klarinette und Klavier, was dem einfachen Umstand geschuldet war, dass er es für sich und andere Insassen geschrieben hat. Das Stück wurde dann in Gefangenschaft uraufgeführt. Viele von Ihnen werden es kennen, es ist ein unglaublich berührendes Stück Musik und wir freuen uns sehr, das zeigen zu können. Mission war einen Großteil seines Lebens als Organist tätig und hat für dieses Instrument ein besonders großes Oeuvre hinterlassen. Und wir haben uns überlegt, dieses Oeuvre zeigen zu können. Das ist für Salzburg nicht ganz üblich, weil wir selten Orgel den Raum dafür geben. Das wird im nächsten Jahr ein bisschen anders sein, weil das bei Mission fast nicht anders möglich ist. Und wir haben dazu eingeladen Olivier Latry, wenn man so möchte, den Großmeister der Orgel. Das, was Herr Sokolow am Klavier ist, ist Herr Latry für die Orgel. Und wir werden dafür in der Franziskanerkirche zu Gast sein. Den Beginn des Konzertprogramms stellt seit vielen Jahren die Ouverture spirituelle dar. Und das wird auch im nächsten Jahr zu sein. Wir werden eröffnen mit dem Werk Miserere von Avo Pärt, aufgeführt und interpretiert von Theodor Korentzis und seinem Utopia-Chor, ein wahnsinnig beeindruckendes Ensemble. Miserere ist eine Vertonung des 51. Psalms. Das ist ein Bußpsalm, der sich auseinandersetzt mit dem Ausdruck tiefer Reue, mit der Bitte um Vergebung und der Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld. Und das ist der Kosmos, in dem wir uns bewegen werden in der nächstjährigen Ouverture spirituelle. Es gibt diverse Vertonungen dieses Psalms, die werden Sie an manchen Stellen im Programm entdecken. Aber es ist nicht nur diese singuläre Darstellung, sondern es ist vielmehr die Gedankenwelt darum herum. In welcher Situation muss ich stecken, um Gott um dieses Erbarmen zu bitten und so weiter. Wir haben versucht, da ein möglichst breites Bild zu zeichnen. Natürlich wird es Vertonungen des Miserere-Psalms geben, unter anderem die berühmte Komposition von Allegri, aber auch Chausse-Cantebret, Mozart oder zeitgenössische Umsetzungen, beispielsweise von Klaus Huber. Wir haben hier zum Beispiel das Cantando, Atmung, Klangform etc. zu Gast. Sie kennen ganz viele dieser Akteure, ich möchte darauf nicht näher eingehen. Der Aspekt des Erbarmens, Miserere, ist aber auch nicht nur in diesem Psalm manifestiert, sondern spielt auch in der ganz normalen Liturgie und ganz im Speziellen in der Karfreitagsliturgie eine ganz wichtige Rolle. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine der kunstvollsten Vertonungen des Messpropriums aufs Programm zu nehmen, nämlich Bachs Hallmollmesse.
Interpretiert von Vox Lumenis. Es würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen, alle 80 Konzerte des Festspielsommers 2026 aufzuzählen. Aber die Übernahme der Oper der Pfingstfestspiele in das Sommerprogramm sei von Intendant Markus Hinterhäuser noch erwähnt.
Die werden ja von, wissen Sie alle, von der wunderbaren Cecilia Bartoli geleitet. Die Oper des kommenden Pfingstfestspiels ist Il Viaggio Arance von Gioachino Rossini. Es wird überhaupt ziemlich Unterhaltsames geben im kommenden Sommer. Aber immer auch eingedenk der Tatsache, dass in dem Wort Unterhaltung das Wort Haltung steckt. Aber es wird einiges zu lächeln geben, zu lachen geben, zum Schmunzeln geben. Es wird einiges an schöner Leichtigkeit geben.
Begleitet wird das Opern-, Konzert- und Theaterprogramm von Künstler- und Künstlerinnengesprächen, organisiert von den Freunden der Salzburger Festspiele. Und zum Thema der Ouvertüre spirituelle wird es auch 2026 wieder Disputationes geben. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.